So, meine teuren und in Christus geliebten Geschwister, liebe Freunde. Das Thema, worüber wir heute Morgen nachdenken wollen, habe ich überschrieben, die Gott geschenkte Gewissheit. Ja, das Leben eines jeden Menschen wird ja von vielen Faktoren bestimmt und wird auch durch viele Einflüsse geprägt. Da spielt zum Beispiel die Erbmasse, die Veranlagung, die Umwelt und auch die Erziehung eine wichtige Rolle. So frei sind wir nämlich gar nicht, um das tun zu können, was wir wollen. Vielmehr werden wir ja von Kräften und Energien beeinflusst. Sie wirken in uns, die uns bestimmen, wie wir uns im Alltag verhalten. Und hier ist die Einstellung, die Gewissheit und das Überzeugtsein zu den Abläufen unseres Lebens und dem, was unser Leben ausmacht, eine überaus große Bedeutung. Wenn ich also nicht mehr weiß und ich mir auch nicht mehr gewiss bin, soll ich oder soll ich nicht? Darf ich oder darf ich nicht? Dann führt das oft zu seelischen Verkrampfungen, die mich krank machen können. Die Ungewissheit bei den vielen Entscheidungen und die Zweifel zerstören die Persönlichkeit eines Menschen. Tausende müssen sich deshalb in neurologische Behandlung begeben, weil die Zweifel zum Beispiel an einer Spritze gegen Corona mit jedem Tag steigt. Die Ungewissheit, ob ich an diesem Virus erkranke und sterbe, lähmt die Seele und lässt schon vorher den Körper erkranken. Eine wesentliche Entscheidung, die oft die Eltern zu treffen haben, ist, wenn Kinder einen Beruf erlernen sollen. Nämlich ein Handwerk oder ein Studium. Und dann kommt nach der Berufswahl, was kommt dann gleich? Die Partnerwahl. Heirate ich die Frieda oder den Heinrich? Ich frage nur, kann man darüber auch Gewissheit haben? Ein neu verheiratetes Paar wurde gefragt, na, ihr seid doch ganz gewiss, wenn man euch anschaut, den Richtigen oder die Richtige gefunden zu haben. Wie habt ihr denn das gemacht? Da antwortete der Mann sehr zuversichtlich, na, das kann ich euch sagen. Ich betete, und wer betet nicht? Ich betete, schloss die Augen, öffnete die Bibel, nahm den Finger, fuhr den Blatt entlang und öffnete die Augen. Und was las ich? Was las ich? Da kam eine lange Dürre. Nämlich, seine Frau war 1,80 und ganz schmal. Ja, also diese fromme Methode sollten wir nicht wählen. Oder das andere ist der Wohnort. Das ist auch eine echte Frage. Ich sage es immer den Leuten, jungen Leuten, wenn ihr euch eine Wohnung einrichtet, passt auf, ob da vor Ort auch Gemeinde zu finden ist. Es haben so viele junge Leute Schiffbruch erlitten. Sie sind irgendwo hingezogen. Sicherlich hängt das mit der Existenz zusammen, aber eine Gemeinschaft vor Ort ist wesentlich, vor allen Dingen in jungen Jahren. Ja, da war ja der Gerhard Neufeld aus Sibirien, da war sogar mal hier. Der sagte, wenn ich aus Sibirien ausziehe, Johannes, wo werde ich hinziehen? Nach dem Erzgebirge. Ja, also viele kleine Dinge des Alltags könnten wir da aufzählen. Wenn einer zum Beispiel immer mit seinem Beruf hadert, ob er doch nicht etwas anderes machen sollte, dann zerstört er seine Psyche und hat zu nichts mehr Freude. Und zum Glück unterliegt das Rentnerdasein nicht unserer persönlichen Entscheidung. Sonst würden auch hier noch die meisten der Vergangenheit nachtrauern und ihr hinterherrennen. Die wollten gar nicht aufhören zu arbeiten. Manche wollen ja bis 80 arbeiten. Es gibt Menschen, die bei jedem Kauf eines Kleides oder ein paar Schuhe, einen Anzug oder wer weiß was, dreimal umtauschen und dann noch bei dem Vietnamesen am Wochenmarkt den Pullover kaufen. Ich habe viele solche Menschen kennengelernt. Es gibt so viele gespaltene Menschen, die immer erst den Fritz und den Holger fragen, mache ich meinen Urlaub auf dem Rhein oder auf der Donau? Noch schlimmer ist es unter den Frommen. Da wird eine ganze Mannschaft von Seelsorgern abgefragt. Und dann tut man doch das, was man tun will. Immer das Gleiche. Das ist ein Zeichen von Unreife, von Unmündigkeit und führt oft in tiefste Traurigkeit und geistlichem Tod. Da gibt es keine Korrektur mehr und das geistliche Leben wird zu einem langweiligen, nicht mehr zu überbietenden Bekenntnis. Wissen wir ja. Ich kenne Gemeinden, ich kenne viele Geschwister. Die sind jahrzehntelang schon längst tot gepredigt. Jeden Sonntag. Da regt sich gar nichts mehr. Aber ob einer von einer Sache überzeugt ist, das spürt man wohl manchmal sogar an dem Gang, an seinem Tun und seinem Reden ab. Aber hier auf dem Boden des Glaubens, da geht es nicht um eine Sache, sondern da geht es um eine Person. Da geht es nicht in erster Linie um mich, sondern um ihn. Das ist sehr schwierig. Auch wenn Menschen neu zum Glauben kommen, dann suchen sie sich immer in ihrer Seele bestätigt. Sie rennen Jahre, manchmal Jahrzehnte lang um ihr Ich herum, ich meiner mir, und haben vergessen, dass es eigentlich nicht um ihn, um mich, sondern um ihn geht. Übrigens ist es die wichtigste Person, die Gott zum Heil und zur Rettung der Welt aus ihrer Verlorenheit gegeben hat. Und wir müssen deshalb feststellen, dass es in dieser dreidimensionalen Welt nichts Festes, nichts Beständiges gibt, worauf wir unser irdisches Leben stellen können. Das Unerschütterlichste und das Garantiebeständigste, was es überhaupt in dieser vergänglichen Welt gibt, was ist das? Was ist das? Das ist das geschriebene Wort Gottes. Eine kurze Erinnerung, nur kurz. Himmel und Erde, Materie, Raum, haben keinen Bestand. Sie werden vergehen, aber meine Worte haben Bestand. Nur mal kurz rückgeblendet. Aus diesem Grund habe ich mir das Wort Gottes angeschaut und das, was da von der Gewissheit und der Überzeugung zu berichten ist. Wenn wir auf dieser Ebene zur Klarheit und zu einem festen Stand und einer überzeugten Gewissheit kommen, dann klären sich vielfach auch die Spannungen im Alltag, was an erster Stelle getan oder auch unterlassen werden sollte. Das ist das, worüber wir immer im Alltag uns auseinandersetzen müssen. Und wir schauen deshalb zunächst drei Zeugnisse der Bibel an. Und den ersten Punkt, den habe ich überschrieben, einfach ganz nackt das Wort Gottes. 1. Timotheus 1,15, denn das Wort, steht weiter gar nichts da. Das Wort ist gewiss. Wir haben ja es heute Morgen mit Gewissheit zu tun. Das Wort ist gewiss, es ist sogar zuverlässig. Es ist glaubwürdig und aller Annahme wert. Nämlich, dass Christus in den Kosmos von außerhalb hereingekommen ist. Und weshalb ist er gekommen? Wichtig, um Sünder zu retten. Und da fragen wir natürlich, um welches Wort handelt es sich da? Wenn zum Beispiel heute Morgen ein Außenstehender dabei wäre, dann könnt ihr damit nichts anfangen. Ihr redet von einem Wort, welches Wort denn? Meint ihr da, was meint ihr da? Den Himmel, die Erde, Menschen, Tiere? Was ist das Wort? Der kann sich doch nicht vorstellen, was die Bibel meint. Nun, unsere Bibel, das ist nichts Neues, ist in Hebräisch und in Griechisch geschrieben worden. Und da lesen wir bei dem Begriff Wort die Buchstaben L-O-G-O-S, Logos. Eigentlich müssten wir sagen, der Logos, weil das Wort hier eigentlich männlich ausdrückt. Und hinter diesem Wort Logos steht nicht irgendetwas, sondern hinter diesem Wortbegriff steht eine Person, Jesus Christus. Wir erinnern uns, das Wort ward Fleisch. Das Wort ward Fleisch. Ich würde gerne mal junge Leute fragen, wenn sie die Bibel lesen, was sie darunter verstehen. Das Wort, welches Wort wurde Fleisch? Wenn wir es übersetzen könnten und wollten und müssen, dann sagen wir einfach, hinter dem Wort Logos steht Christus. Christus, Jesus Christus wurde durch die Geburt der Maria Fleisch. Also ganz kurz und bündig, der Sohn Gottes wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch. Es geht, wenn wir vom Wort sprechen, um das gesprochene und geschriebene und in Kraft stehende Wort Gottes, der Logos. Es ist der Christus, der Sohn. Welch ein wunderbares Evangelium, wenn ich glauben kann, dass Christus gekommen ist, um mich als Sünder zu retten. Verstehen wir? Nur ein Sünder kann gerettet werden. Ein in sich selbst Gerechter hat es ja nicht nötig, so meint er jedenfalls. Eine Rettungsaktion erfolgt doch nur, wenn einer vom Feuer eingeschlossen oder vom Wasser zu ertrinken droht. Ins Geistliche übertragen bedeutet das, wir sind als Sklaven schon von Geburt an. Von Geburt an. Vom Vater gezeugt und von der Mutter geboren. Von Geburt an. Sind wir, jetzt muss ich einen kleinen Einschlag machen, haben wir nicht die Sünde von Vater und Mutter bekommen, sondern den Tod. Das Sterben der Zellen, das haben wir mitbekommen. Und weil das so ist, sündigen wir. Bei Adam war das umgedreht. Das ist ein ganz wichtiger und wesenhafter Schlüssel zum Verständnis der Schrift. Also, wir sind von Geburt an Sklaven des Todes, in einem Gefängnis des Todes und der Sünde eingesperrt und können nur durch fremde Hilfe wieder von dort befreit werden. Und durch die Verkündigung oder auch beim Lesen des Wortes Gottes bekomme ich nun Kenntnis von dem Rettungsprogramm Gottes für mein persönliches Leben. Und das Erste, was Gott tut, wenn er einen Menschen zum lebendigen Glauben führt, das ist, dass er ihn erleuchtet, das Licht in seinem Leben hineinkommt und er aufgeweckt wird. Nur in diesem Zustand kann ein Geschöpf reagieren und auch glauben lernen. Also die Erleuchtung, ihn aus dem Todeszustand herauszuholen. Wir werden oft an das Zeugnis erinnert, 2. Korinther 4, 6. Da führt Paulus uns ganz weit zurück. Und er fragt zuvor bei den Korinthern, wie war denn das, als ihr zum lebendigen Glauben kommt? Können wir noch uns zurückerinnern? Wie war denn das, als ich zum ersten Mal ganz bewusst erkannt habe, ja, es geht um mein Leben, um die Rettung, um das andere Ufer. Da führt Paulus uns ganz weit zurück. Damals, als Gott die Himmel und die Erde schuf, eine glanzvolle Schöpfung, und sie durch ein schweres Gericht in das Wort, wörtlich hebräisch, Duhu wa Buhu, in das Chaos, in die Zertrümmerung hineingestellt hatte. Wir lesen einfach, die Erde wurde ein Chaos, inhaltlos, zertrümmert, ohne Leben. Und in diesem ja katastrophalen Zustand spricht Gott dann das Es werde Licht hinein. Und das hatte ja einen Prozess zufolge. In 7 Schöpfungstagen stellte er den zusammengebrochenen Kosmos wieder her. Er schied das eine vom anderen, Licht von der Finsternis. Und so ist es auch in unserem Leben. Der Lichtglanz des Evangeliums, irgend zu einer Zeit, zu irgendeiner Stunde im Ablauf unseres Lebens erreicht uns dieser Lichtglanz. Und, ja, bei mir war das 11 Uhr nachts im Kerzenschein. Wir hatten damals noch kein Energielicht. So. Und las diesen Vers, so wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christo alle lebendig. Da floss ein Lichtglanz. Ich sage nicht, es wurde nicht hell bei mir, aber in meinem Herzen. In mein Herz hinein, und ich stand auf, kniete nieder und übereignete mein Leben dem Christus. Ja, das ist ja fast 70 Jahre her. Ja, jetzt darf ich hören, im Glauben erfassen, dass Christus mich aus meiner schuldhaften Verkettung gerettet und befreit hat, um nur für ihn zu leben. Und ich darf und kann mich unsagbar freuen für das volle Heil und die geschenkte Rettung aus der Macht der Sünde, aus dem Machtbereich des Todes und des Teufels herausgerissen zu sein. Ein Textwort aus Hebräer 2, 14 bis 15, dass Christus durch seinen Tod, nicht durch die Auferstehung, das ist ein großer Unterschied, durch seinen Tod den zunichte machte, zum Verschwinden bringt oder außer Wirksamkeit setzte, der die Macht über den Tod besitzt. Das ist der Teufel. Und um alle, die zu befreien, loszukaufen, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Sklaverei anheimgefallen sind. Liebe Geschwister, ist uns das noch bewusst, was da damals geschah mit uns, versetzt aus einem Machtbereich, wo wir sündigen müssen, jetzt hinein in die Herrschaft des Christus. Die Sendung des Gottessohnes und damit verbunden die Erlösung bestand nicht darin, dass er den Weg der Liebe im Erdulden und Ertragen, in der Sanftmut und Demut ging. Nein, 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 liebe Geschwister, nicht auf der ethischen Linie, sondern in der Dahingabe seines Lebens als Kaufpreis am Kreuz dort den Tod erlitt. Die Tatsache sollte uns so tief ins Gedächtnis geschrieben werden, dass wir sie nie wieder vergessen. Und das ist ja auch die Frage nach der Heilsgewissheit. Also diesen Begriff, Wortbegriff gibt's heute nicht mehr. Die Frage wird heute kaum gestellt. Aber die Beantwortung für mich persönlich hat eine ungeheure Tragweite. Kann ich mich auf den Tag der Begegnung mit Christus freuen? Ich meine, wenn der Herr seine Gemeinde nach oben holt und die Generation, die junge Generation, die wird das erleben, mit Sicherheit erleben, dass eines Tages die Echtgläubigen verschwinden. Die werden entmaterialisieren nach oben. Und da kann es sein, du gehst sonntags früh zur gewohnten Zeit zur Versammlung und denkst, was ist da heute los? Da sind noch überhaupt keine Autos da. Da kommen noch 2 und 3 Personen. Ja. Die anderen sind verschwunden. Die sind verschwunden. Und aus diesem Grund kann man sich auch nicht freuen auf den Tag. Den Tag, wo der Herr seine Leute nach oben holt. Es ist doch entscheidend, ob ich weiß, bin ich wirklich am anderen Ufer, den Wechsel? Habe ich Leben aus Gott? Konnte der Geist Gottes mit meinem Geist bezeugen, dass ich eine neue Schöpfung bin und dass ich zu ihm gehöre? Oder werde ich ständig mit der Frage gequält, ob es denn auch reicht, nach oben zu gelangen? Wenn Gott das Herz öffnet, glauben zu können und wir in seiner Gnade gerettet sind, dann nehme ich diesen Zuspruch Gottes für mich persönlich an und danke ihm von Herzen. Liebe Geschwister, es gibt ja Stunden in unserem Leben, wenn man eben alt geworden ist, wo eigentlich ganz wenig noch gedacht wird, aber Verse glänzen dann in uns auf. Zum Beispiel eben in der Gnade und nur in der Gnade seid ihr gerettet. In der Gnade seid ihr gerettet. Mittels des Glaubens. Es gibt also nur ein Mittel, wo wir aus dem Tod in das Leben gerettet werden. Das ist nicht das Wasser, die Taufe, sondern allein der Glaube. In der Gnade seid ihr gerettet mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Das heißt also, dass ich den Glauben nicht als mein Produkt sehen kann, sondern, es steht dann weiter, ein Geschenk Gottes. Und wenn wir uns daran erinnern, da strömt so viel Friede in unser Leben hinein. Da ist die Rettung nicht abhängig von einer Tat oder etwas, was ich nicht getan habe, sondern allein das Vertrauen, dass die Gnade im Glauben mich gerettet hat. Noch einmal, das Wort ist gewiss. Welches Wort? Der Christus. Das Wort ist gewiss und jeden vertrauenswürdig, dass Christus Jesus in den Kosmos gekommen ist, um Sünder zu erretten. Und da lesen wir gleich noch im Anhang, Lukas 19, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und, na sagt's doch, zu retten, was verloren ist. Diesen Auftrag hat er von seinem Vater bekommen. Und wir müssen, wenn wir also mit Bewusstsein die Bibel lesen, fragen, was müssen wir fragen? Wie lange wird wohl das Sohn suchen? Oder zu suchen haben? Und diesen Rettungsauftrag ausführen? Wie lange wohl? Das ist eine zwingende Frage. Ja, es könnte ja sein, und viele, und die meisten Kinder Gottes sind damit einverstanden, wenn der Herr seine Leute bei sich hat, dann hört er auf. Dann wird nicht mehr gesucht. Wirklich nicht mehr. Wer heute nicht, hat keine Chance. Dann hört er auf mit dem Suchen. Ja, nein, es steht aber in unserer Bibel, bis er gefunden hat. Bis er jeden und den Letzten gefunden hat. Und dann sagt die Bibel auch noch, sollte er 99,9% bei sich haben. Und 0,1% würde fehlen. Was macht er da? Das ist nicht auszudenken. Also diese Konsequenz führen viele Kinder Gottes nicht durch. Dann lässt er erst einmal die 99 und geht hin und sucht das eine Biss. Malt euch doch das Biss aus. Das ist ein solches leuchtendes Biss. Die Garantie, dass der Herr niemals aufhören wird. Und wehe dem, der den Jesus von diesem Auftrag entbindet, aufzuhören vom Suchen. Er sucht, bis er gefunden hat. Ja, und ich weiß schon, wenn man verkündigt, da geht es manchmal nicht so ruhig zu wie hier, da schreit auch manchmal einer dagegen. Und da führte ich das Wort auf der Lahue an, so sehr, bei uns steht hat Gott geliebt. Nein, das steht nicht dort. Grammatisch steht, so sehr liebt Gott den Kosmos. So sehr liebt Gott den Kosmos. Dass er seinen Sohn sendet, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, nicht umkommen, sondern das ewige Leben. Ja, und der Bruder, der brüllte also ganz schrecklich dagegen, ihr hasst es doch. Hier gehen ja Menschen verloren. Steht doch da, weil sie nicht geglaubt haben. Ja, ich sag, den Text gut lesen. Den Text gut lesen. So sehr liebt Gott den Kosmos, dass er seinen einzig gezeugten Sohn dahingab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht umkomme und verloren geht, sondern ewiges Leben. Was sagt dieser Satz aus, liebe Geschwister? Wer nicht glaubt, kann nicht gerettet werden. Das ist der Bestandteil. Der hat kein Leben. Und solange er nicht glaubt, kann er nicht gerettet werden. Das ist doch ganz logisch. Er bleibt so lange verloren, solange er nicht glaubt. Nun heißt es aber folgerichtig, an dieser Stelle weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in den Kosmos gesandt, auf dass er ihn zugrunde richte oder vernichte, sondern dass die Welt, der Kosmos durch ihn errettet werde. Was ist das für eine Botschaft, liebe Geschwister? Ich brauche da nicht verzweifeln, wenn ich meinen Nachbar im Unglauben sehe. Natürlich begegne ich ihnen, diesen Leuten, mit der Schau, dass die Liebe Gottes sie erreichen wird. Ich kann sie ganz anders ansehen, weil ich weiß, zu irgendeiner Zeit werden sie eben auch Träger dieses neuen Lebens werden. Der Sohn ist gekommen in den Kosmos, um Sünder zu retten und hält nicht auf, bis auch der Letzte zu ihm gefunden hat. Das war Punkt 1. Das zweite Textwort finden wir in 1. Timotheus 4,9. Denn das Wort ist gewiss. Liebe Geschwister, ich weiß gar nicht, warum der Apostel Paulus das extra noch einmal betonen muss. Das Wort ist doch schon an sich unauflöslich. Es kann doch gar nicht hinterfragt werden. Und doch, trotzdem sagt er den Timotheus und uns, das Wort, der Christus, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir. Wir mühen uns ab und werden gelobt und werden geachtet. Nein. Wir arbeiten wegen eines Wortes und einer Zusage, und werden deshalb geschmäht. So steht's da. Geschmäht, fertig gemacht, in die Ecke gestellt, als Verführer beschimpft. Weshalb? Weshalb geschieht das? Weil wir uns mit unserer ganzen Hoffnung auf Gott stellen. Das heißt, unsere ganze Zuversicht richten wir auf den Gott, der ein Retter aller Menschen ist. Ja, er hätte ja können da aufhalten, aber er macht noch eine kleine Hinzufügung, besonders derer, die heute und jetzt glauben. Bitte? Ich bin noch nicht dort. Ja, manche können den Text noch weiterlesen, ja, im Bewusstsein, ja. Ich habe ihn auch da. Ja, also wir haben hier einen fundamentalen Satz von der Rettung aller Menschen. Manche sagen, zeigt mir doch mal einen Satz, dass Gott wirklich alles zurechtführt. Hier steht's doch. Wir glauben und setzen unsere ganze Hoffnung auf diesen Gott, der ein Retter aller Menschen ist. Und werden dafür geschmäht. Liebe Geschwister, was soll denn da so belastend sein? Es ist so befreiend. Für die meisten Menschen, die uns begegnen, die um uns aufgestellt sind, sind Menschen, die nicht glauben. Und wenn einer Hoffnung hat für diese, dann sind wir es. Aufgrund seines Wortes können wir sagen, wir haben Hoffnung für Dorf Chemnitz, für Hommersdorf und Dahlheim und Leugersdorf und so. Wir brauchen keinen aufzugeben, weil es hier steht, gerettet werden alle. Alle. Also, Der Satz ist fundamental, dass Gott der Retter aller Menschen ist, der aber von den Theologen schon Jahrtausende lang bestritten und von den meisten Kindern Gottes nicht geglaubt wird. Das ist für uns wirklich eine Tragödie. Weil diese Aussage hier so klar und eindeutig niedergeschrieben ist, hatte eine Ausgabe der Elberfelder Bibel deshalb aus dem Erretter einen Erhalter gemacht. Kennt ihr diese Ausgabe der Elberfelder Bibel? Ich habe sie zu Hause. Ja. Warum haben die das gemacht? Nur damit sie nicht glauben müssen, was geschrieben steht. Ganz einfach. Nun müssten wir sagen, gibt es den großen Unterschied zwischen einem Retter und einem Erhalter? Ja, also das Erhalter ist ja nicht verkehrt, aber es sagt nicht aus. Überlegen wir mal, wenn Gott diese Schöpfung, die zurzeit in einem solchen grauenhaften Verlorensein steht, nicht Gott in den Jahrtausenden erhalten hätte, da säß keiner von uns hier. Da wären wir schon längst ins Chaos untergegangen. Er hat nicht nur geschaffen, sondern er hält auch die Schöpfung als Erhalter. Aber das ist doch nicht sein Ziel. Überlegen wir mal, es ist einer im Fluss, der ruft um Hilfe, weil er ertrinkt. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir schieben ihm einen Rettungsring nach dem anderen zu. Ja, und auch Verpflegung, alles, was er braucht, alles. Wir erhalten ihn in seinem verlorenen Zustand. Ist das was? Nein. Das Wort Gottes hat hier Rettung geschrieben. Ein Retter. Er bringt diesen Ertrinkenden an das andere Ufer. Das ist die Aussage hier. Und weil Gott dieses gewaltige Rettungsprogramm mit allen, das ist natürlich auch ein Schlüssel, liebe Geschwister, wie lange habe ich Jahrzehnte lernen müssen, um das zu begreifen, weil Gott nicht alles mit allen auf einmal macht. Merkt euch diesen Satz. Sondern eben in der von ihm gegebenen Reihenfolge. Wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder, bitte unterscheiden, in seiner Reihenfolge, in seiner Ordnung. Aber die liegt Gott fest. Und wenn das Liebesvermögen Gottes und sein Vorsatz, den er gefasst hat vor den Äonen und Zeitbeginn, uns, die wir dann viele Jahrtausende später erst in die irdische Existenz kommen, bestimmt hat, Glieder an dem Leibe des Christus zu sein. Liebe Geschwister, wisst ihr, was ich da denke, wenn ich euch vor euch habe? Ja, Söhne Gottes, voller Glanz zugeeignet dem Sohn. Was das bedeutet, ein jeder in seiner Reihenfolge, eine Auswahl, die kann man nur mit Heilsgeschichte erklären und deuten. Sonst muss man sie ablehnen. Und dann, das ist das, mein lieber Matthias, das Anschließende auch noch mit einem Befehl ausgeführt wird. Einen Imperativ, eine Anordnung, eine Befehlsform. Nämlich zu gebieten und zu lehren, bringt manche in ganz arge Verlegenheit. Diese Wahrheit, so steht's da, von der Rettung aller, gebiete, weise an und lehre. Ja, liebe Schwestern, deshalb werde ich auch gar nicht aufhören. Ich habe gar keinen Grund dazu, diese glückselige Botschaft von der Rettung allen weiter zu sagen. Wirklich, es ist ein Anliegen Gottes, weil das Ziel seiner Pläne und seiner ganzen Zielsetzungen ist, nicht nur ein paar von den vielen, sondern alle zu retten. Und von der Rettung aller hat ja Paulus oft geschrieben. Zwei Kapitel vorher lesen wir. Kapitel 2. Es ist angenehm. Es ist wohlgefällig. Es ist willkommenswert vor unserem Rettergott. Liebe Geschwister, wenn wir diese Verse lesen oder diese Wörter lesen aneinander, dann muss ich doch mal als berufener und Auserwählter, als Sohn Gottes darüber nachdenken, was ist denn das, was unserem Gott so wohlgefällt, was ihm so angenehm ist, so willkommenswert. Wir reden und wollen doch immer den Willen Gottes tun. Hier ist eigentlich ein Vers da, der dazu anregt. Es ist angenehm, wohlgefällig, willkommen, willkommenswert für unserem Retter Gott. Was denn? Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Liebe Geschwister, da geht's ja nicht nur, dass ein Mensch vom Ertrinken gerettet wird, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Das ist nicht ein Lehrsatz, sondern eine Person. Und Erkenntnis ist dann nicht nur eine Wissensanhäufung, sondern ein Einswerden, ein Identifizieren mit dieser Aussage. Ich werde eins mit der Wahrheit, mit dem Christus. Alle sollen nicht nur gerettet werden, so gerade so, dass sie drüben ankommen, sondern eine lebendige Verbindung mit dem Christus haben. Kostbar. Kostbar, dass ich meine Rettung sehe in diesem Meer der Liebe Gottes, wo alle an das andere Ufer gelangen. Und weshalb kann und wird Gott alle retten können? Weil er für alle am Kreuz den Kaufpreis erbracht hat. Die Rückkaufssumme, wir mussten freigekauft werden, weil wir Sklaven eines anderen waren. Deshalb musste der Vater mit seinem Sohn am Kreuz für seine Geschöpfe mit dem Tod seines Sohnes bezahlen. Und das hat er, der Kaufpreis steht da, für alle hat er gezahlt. Und drittens wird in 2. Timotheus, ich muss das weglassen. Ich lese euch nur das Wortzeugnis. Es ist gewiss, die uns geschenkte Gewissheit, und sie ist zuverlässig. Denn wenn wir mit ihm gestorben sind, ich erkläre mein Leben mit dem Christus als gestorben, erkläre ich, als gestorben, so werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir geduldig ausharren, so werden wir auch mit ihm königlich herrschen. Wenn wir aber verleugnen, in der Beurteilung und Bewertung, verleugnen das uns anvertraute Leben und das Evangelium, so wird er uns auch verleugnen, wo bei der Beurteilung und Bewertung von Siegespreisen vor seiner Richterbühne, wissen wir ja, dort werden wir kommen zuerst und da wird unser Leben bewertet, ob es gut oder untauglich war. Und da wird alles, was nicht taugt, noch verbrennen. Ich freue mich auf diesen Tag und ihr auch, wo wir endlich hundertprozentig völlig perfekt zu ihm passen werden. Und da wird es Beschämung geben. Und das ist es. Wenn wir hier uns schämen, dessen Evangelium, was wir anvertraut bekommen haben, dann gibt es drüben noch etwas nachzuholen. Und dann heißt es zum Schluss, und wenn wir untreu, unglaubwürdig sind, was passiert da? Da schiebt er uns in die Hölle. Nein, das heißt nicht. Liebe Geschwister, das ist das Vermächtnis. Wenn wir im Glauben wachsen wollen, dann müssen wir Wort Gottes in uns einwechseln. Das geht nicht anders. Also, da habe ich am Mittwoch eine Bibelstunde auf der Lahie angehört. Das war der Mann der Fackelträger weltweit. Und da schilderte er auch eine Begebenheit. Eine Frau, die hatte sehr viele Depressionen und da hat ein Neurologe oder ein Psychologe, ihr geraten, sie soll mal diesen Seelsorger aufsuchen. Und der Seelsorger, war es eine Frau, weiß ich nicht mehr, hat gesagt, jetzt liest du mal den Text und lernst ihn auswendig. Auswendig. Nach 14 Tagen kam sie wieder, hat sie den Text vorlesen lassen und jetzt liest du noch einen anderen Text auswendig. Kein Gespräch hatte. Und die war so tief und bitter enttäuscht. Die wollte Ratschläge haben, was sie zu tun hat und nicht zu tun zu lassen hat. Die wollte die Probleme lösen. Nein, die hat ihr gesagt, dann liest du dann. Es ist wohl 3 oder 4 Mal passiert. Und dann hat die nach einem halben Jahr gemerkt, dass auf einmal ihr Depressionsproblem gelöst war. Nur im Anschauen seines Wortes. Und deshalb, wenn wir untreu, unglaubwürdig sind, liebe Geschwister, was ist das? Was ist das für ein Zeugnis? Können wir dieses Wort nicht in den Tiefen und Höhen, in den Anfechtungen und Auseinandersetzungen unseres Lebens nicht ungeheuren Mut machen, Zuversicht und den neuen Menschen in uns wachsen lassen? Liebe Geschwister, es gibt nichts mehr, wo sich der Herr von uns verabschiedet, wenn Unglücke passieren und wir uns fehlentscheiden, dann steht er noch drüber und bleibt treu. Liebe Geschwister, wenn wir diese Wortsubstanz so fest in uns tragen würden, wären wir für manche Anfechtungen frei. Deshalb ist wichtig, Gewissheit. Wo kriegen wir Gewissheit? Nicht bei den vielen Versicherungen auf dieser Erde. Da gibt's keine Sicherheit. Nein, nur in seinem Wort gibt's die. Wir schauen uns noch einige Aussagen von dem gesprochenen und geschriebenen Wort an. Ja, wissen wir ja, ist uns oft gesagt worden. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache das Ganze all neu. Und weiter schreibt er, schreibe, denn diese Worte, Logoi, Worte, der Christus, ist die Garantie, sind gewiss, zuverlässig, glaubwürdig und wahr. Liebe Geschwister, wir kriegen so vieles in dieser menschlichen Ebene nicht hin. Es wird so mangelhaft, so zerbrechlich, so widersprüchlich sein. Er macht neu. Er macht wirklich das All Neue und es ist glaubwürdig. Wechseln wir doch diese Zeugnisse viel mehr in uns ein. Was ist das für ein leuchtendes Gottesevangelium inmitten von Chaos und einer gerichtsreifen und untergehenden Welt? Siehe, ich schaffe neue Himmel und eine neue Erde. Und ihr werdet nicht mehr daran denken, was früher passiert ist. Warum hat die Gemeinde, warum haben wir dieses Evangelium von dem Triumph der Liebe Gottes über Finsternis und Tod verloren? Vielleicht haben wir es noch nie gehabt. Es geht nicht in erster Stelle darum, dass mein Leben gelingt und ich in meinem irdischen Dasein gesegnet werde, sondern dass unsere Herzen völlig ausgerichtet, erfasst und erfüllt sind von dem, was er erschaffen und zustande bringen wird. Wir dürfen aufgrund des geschriebenen Wortes eine große und gewaltige Erwartung haben, wo andere unter Angst und Furcht kommender Katastrophen den Gottesglauben verlieren und aufgeben werden, rufen wir in großer Gewissheit diese hoffnungsvolle Botschaft von der Rettung der Welt und ihrer Vollendung hinaus in den Kosmos. Offenbarung 22. Und er sprach zu mir, diese Worte sind glaubwürdig, verleihen Gewissheit und sind wahr. Ja, und die zuvor aufgeführten Aussagen zeigen uns die Größe und die Herrlichkeit der neuen Erde. Nationen werden geheilt, keinerlei Fluch wird es geben, Nacht und Finsternis wird nicht mehr sein und alles wird ihm königlich dienen in die Äonen der Äonen. Und alle Zusagen seines geschriebenen Wortes geben uns Gewissheit und machen uns stark im Glauben und unerschütterlich in der Hoffnung und Erwartung des Evangeliums. Ich will nur ganz kurz noch Es ist einfach nicht zu fassen. Darauf eingehen, auch was uns persönlich betrifft. Den Logos, das Wort, den Christus, des uns anvertrauten Evangeliums. Das gehört damit zu unserem Thema. Ja, da lesen wir in Hebräer, so lasset uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Lasst uns an dem Bekenntnis der Hoffnung, was wir erwarten und was uns als Hoffnungsgut gegeben ist, vom Wort her, in voller Gewissheit des Glaubens stehen. Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung unbeirrt festhalten, denn treu und glaubwürdig ist er, der die Verheißung und Zusagen gegeben hat. Liebe Geschwister, das ist doch kostbar. Oder das andere Wort aus Hebräer 6,10. Wir wünschen aber sehr, dass ein jeder von euch denselben Fleiß beweise, um die volle Gewissheit, die ganze Fülle der Hoffnung bis ans Ziel bewahrt und festhaltet. Nichts, liebe Geschwister, prägt uns in das göttliche Wesen hineingestaltet zu werden, als die unerschütterliche Gewissheit seines Wortes und die darin eingeschlossenen Verheißungen. Wir wissen von Abraham, es war ja gar nicht möglich, dass solche alte Gestalten noch ein Kind zeugen und gebären können. Und da sagt er, ich bin nicht schwach geworden, sondern ich gewann Kraft durch Glauben, indem er Gott die Ehre gab und die volle Gewissheit bis zum höchsten Ausmaß, was Gott verheißen hat, er auch zu tun vermag. Liebe Geschwister, wenn wir von diesen energievollen Aussagen durch den Alltag getragen werden, da brauchen wir keine Kraft sonst wo zu nehmen, keine Anleihe woanders her. Es geht mir in dieser Stunde darum, dass wir alle Klarheit und Gewissheit bekommen, was hinter unserem Leben für ein Auftrag und für eine Bestimmung steht. Dass wir nicht hin und her wanken und jedem Geistwind unterliegen und sogar hinterherrennen. Dass wir von seinem Geist überführt und in allem Willen Gottes völlig überzeugte Menschen werden. Die Ungewissheit über so viele Schriftzusammenhänge resultiert aus einer mangelhaften und falschen Belehrung heraus. Ein Zeugnis, ich will, dass ihr wisset, welch gewaltigen Ringkampf ich zu führen habe für euch Kolosser und die in Laodicea und überhaupt für alle, die mich von Angesicht nicht gesehen haben, sind wir auch mit dabei, damit ihre Herzen ermutigt werden, zusammengehalten in Liebe und empfangs ausgerichtet auf den ganzen Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, auf die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist der Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und des Wissens verborgen sind. Eigentlich müssen wir bis Vers 10 durchlesen. Ich frage nur, leben wir in dieser Gesinnung und steht diese Gewissheit und das Verständnis und das Geheimnis des Christus an dem Platz, wo Gott es hingestellt haben will? Könnte Paulus auch über uns die gleiche Bewertung abgeben, wie es bei Timotheus tut? Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wo du völlig überzeugt bist. Völlig überzeugt. Ja, es grüßt euch Epaphras, einer von euch. Gibt es Leute unter der Gemeinde, die ein solches Prädikat haben, der einer von euch ist, einer aus derselben Gemeinde, ein Sklave Christi Jesu, der mit ganzer Hingabe alle Zeit beständig und immer da kämpft, wie ein Wettkämpfer oder auch ein Leidenskämpfer ringt in den Gebeten, damit ihr feststeht als Vollkommene, als vollendungsgemäß, als Gereifte und völlig Überzeugte, voll gewiss und erfüllt sein möget in allem Willen und Heilsrat Schluss Gottes. Ja, ich bezeuge ihm, dass er hart arbeitet, viel Mühe, Plage, Pein, Opfer hat um euch und die in Laodicea und Hierapolis. Leuchtet nicht hier auch etwas auf von der Gewissheit und Festigkeit des Glaubens, wenn es doch mehr solcher Brüder in der Gemeinde geben würde. Aber die meisten sind ja beschäftigt mit sich selbst und mit vielen Äußerlichkeiten und suchen, wie es Paulus im Philipperbrief ausführt, alle nur das Ihrige und das Familiäre und nicht das des Christus ist. Liebe Geschwister, man spürt es einem Menschen ab, ob hinter seinem Zeugnis die Klarheit und die Entschlossenheit, auch die Hingabe, der Einsatz und die Leidenschaft steht, oder man baumelt nur langweilig in der Gemeinde herum. Wenn heute dieses unvergleichliche, herrliche Evangelium der totalen Gnade und des Geheimnisses des Christus nicht mehr zum Tragen kommt, dann liegt es auch oft an der Trägheit, Bequemlichkeit, Unentschlossenheit derer, die es glauben. Als letztes Zeugnis, da kann ich gar nicht abschließen. Ich muss euch das sagen. Und es liegt mir so sehr am Herzen. Und zwar finden wir das in Römer 8, 39. Wie oft haben wir das auch manchmal unter Tränen leidvoll gebetet? Ja, denn ich bin, was bin ich? Ich bin völlig überzeugt und gewiss. Liebe Geschwister, das wird dann eben in Stunden wird das deutlich. Was lebt in uns? Die Aufregung, ja, werden wir von Dingen überrollt und platt gemacht, sacken zusammen oder finden uns völlig überzeugt zu sein, voll gewiss, dass weder Tod noch Leben. Liebe Geschwister, der Tod liegt hinter uns. Bei uns geht es nur noch um das Sterben. Der Tod, den hat er am Kreuz erledigt. Ja, aber das Sterben, Absterben. Ja, weder Tod noch das Leben. Also, liebe Geschwister, wenn wir hier Abschied nehmen, dann fallen wir nicht in ein großes Loch, sondern gehen Bewusstsein hinüber zu dem Christus, wo wir hingehören. Nämlich, weil wir ein Teil seiner selbst sind, ein Glied, was lebendig gemacht ist, schon jetzt anbruchmäßig und was dann vollständig, nein, noch nicht vollständig. Da fehlt nämlich noch eins, das ist der Leib. Da wird erst bei der Entrückung und Auferstehung mit hinzugeführt. Aber sonst sind wir mit Geist und Seele, mit Bewusstsein bei ihm, ja. Denn weder Tod noch das Leben. Das Leben kann sehr hart sein. Wir haben es sehr gut gehabt in den letzten, ich habe ja auch einige Jahre Krieg noch mitgemacht. Kann ich nicht sagen, dass es gut war, die Kriegsjahre. Aber dann hat der Herr viel geschenkt, sehr viel geschenkt. Und jetzt gibt es Leben nicht nur in der Begrenzung, sondern auch im Überfluss. Wir haben 40 Jahre den Materialismus gelehrt und der Westen hat ihn gelebt. So, und jetzt fangen wir ja auch an, weil wir ein Teil des Westens sind, den Materialismus zu leben. Ist so. Ist so. Aber weder Tod noch das Leben. Leben in Saus und Überfluss. Nein, nichts. Nichts kann scheiden. Tod noch Leben als Zustand, der im Sankt hinter uns liegt. Weder Engel, also das Geflatter, was haben viele Leute mit Engeln zu tun? Ne? Der Engel und der Engel ist Maschine und es ist nicht zu fassen. Wir werden als Gemeinde nicht von Engeln belehrt und sind auch nicht unsere Lehrmeister. Nein, auf keinen Fall. Es könnte sein, und da bin ich auch gewiss, dass bei besonderen Situationen, die uns zustoßen, da Engel dabei sind und uns bewahren. Zum Beispiel, als ich letztlich den Autounfall hatte. Ja, das ist durchaus möglich und auch gegeben. Weder Engel zur Rechten noch zur Linken, noch Finsternismächte, noch ja Fürstentümer, weder Hoheiten, Herrschaften der unsichtbaren und sichtbaren Welt. Also das sind Ur- und Elementarmächte, die damals bei der Schöpfung dabei waren. Und liebe Geschwister, die haben ja nicht irgendwo ein Territorium haben. Ja, die kommen auch mit herunter, weil sie eben auch unseren Globus mit beherrschen. Habt ihr nicht gelesen? Wisst ihr denn nicht, sagt Paulus, dass unsere Auseinandersetzung nicht mit dem Nachbarn nebenan ist und den Schulkameraden, sondern mit den Kosmokratoren, Kosmosbeherrscher der Finsternis, Das sind Mächte, die den Luftraum und alles andere weit beherrschen, auch unseren Globus hier und auch die Zeit. Das ist unsere Auseinandersetzung. Weder gegenwärtiges, Gegenwart, die wird ja heute ganz schön besetzt von Dingen, wo wir noch gar nicht zu Ende denken, was da vor allem die Politiker mit uns machen können. Ja, also wir sind heute schon soweit. Versammlungen unter seinem Wort finden nur statt 3G. Wollen wir das auch machen? Wollen wir das auch machen? Als Stände in unserer Bibel vom Herrn gesagt, kommt nun her, ihr Geimpften und ihr Getesteten und ihr Genesenen. Wir müssen aufpassen, liebe Geschwister. Und das ist nicht so einfach, das zu beantworten. Ich kriege viele Telefongespräche von Menschen, bei denen es um die Existenz geht. Ja, die Gegenwart. Oder auch die Zukunft. Bestehendes, zukünftiges, kommendes. Noch irgendeine Gewalt, eine Kraft, eine Geistesmacht, eine Obrigkeit, eine Vollmacht, eine Autorität. Weder die Höhe noch die Tiefe. Weder die Himmel noch die Erde. Noch irgendein anderes Geschöpf. Irgendetwas Geschaffenes, was eine Existenz in diesem Kosmos hat. Das ist auch die Finsternis, liebe Geschwister. Nichts, nichts und niemand, bitte, bitte malt euch das aus, hat das Vermögen, uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Liebe Geschwister, da dürfen wir aufatmen. Da dürfen wir aufatmen und wissen, wir sind unter dem Schutz des Höchsten und in seiner Hand und in seiner Gnade vollständig eingehüllt. Loszulösen kann uns niemand, niemand zu trennen von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Alles, was in Zeit und Raum aufgezählt werden kann, kann nicht gegen uns aufstehen, weil einer für uns eintritt und wir für immer sein Eigentum sind. Ich halte nichts dafür, aber ich war damals noch in der Kirche und bin auch konfirmiert worden. Und da hat man über mich den Spruch gesagt, ist Christus für dich, wer mag wieder dich sein? Ein gewaltiger Spruch, der mir so viele Stunden in der Anfechtung geholfen hat. Wenn einer ein Ja für mich hat, für dich auch, wer kann dann eigentlich noch dich anklagen und dir sagen, du bist ein Mistkerl? Was machst du denn da? Du bringst nichts zustande. Liebe Geschwister, wenn wir nicht einmal anfangen, diese Wort Formen und die garantievolle Aussage, das in unser Herz zu tragen, wie sollen wir wachsen? Wie sollen wir reif werden, mündig werden und stehen können gegen so viele Dinge, die uns im Alltag überrollen wollen? Die Mehrheit wird sich immer für das andere entscheiden. Immer, immer. Und die Suggestion der Masse, der Herde ist so gewaltig, und übt so eine Macht aus, das auch an uns vollziehen zu lassen. Ist Gott für uns, wer wagt da wieder uns sein? Keine Erfahrung des menschlichen Lebens kann hier mithalten. Wenn es um den glückseligen Stand eines Menschen in Christo geht, jede Enttäuschung, Verbitterung, Angst, Resignation und Anfechtung wird durch das sieghafte Zeugnis von der Kraft der Liebe Gottes verschlungen und ausgelöscht. Wir sind freigemacht von jedem Druck übermächtiger Gewalten und dürfen unter einem Herrn stehen, der über alle Herrschaften regiert und Autorität besitzt. Mögen die Kräfte und Mächte dieser Welt sich noch gegen uns erheben, mit feindschaftlichen Methoden uns in ihre Gefangenschaft bringen wollen. Liebe Geschwister, das herrliche Evangelium von Römer 8, 39 wird uns zu Übersiegern und auch Überwindern machen und voll gewiss werden lassen, dass unser Gott und Vater stark genug ist, uns bis an das Ziel seiner Bestimmung hindurchzutragen. Des Herrn Wort ist zuverlässig. Und was er ausgesagt hat, das hält er ganz gewiss. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, es ist uns ein Bedürfnis, dir von Herzen zu danken für das gewaltige Vermächtnis deines Wortes. Unerschütterlich ist es. Es kann nicht hinterfragt werden. Es kann nicht ungültig gemacht werden. Und dieses Wort hast du in unseren Herzen niedergelegt als eine garantievolle Verheißung. Was wollen wir denn dazu sagen? Wir nehmen das in unser Leben hinein und werden Tag für Tag auch die Erfahrung, aber auch die Gewissheit bekommen, dass es so sein wird. Was wir nicht vermögen, das vermagst du in uns hineinzulegen und durchzuführen. Wir geben uns ganz und bitten dich, dass du unser Ein und Alles werdest und sein willst. Und so geh du auch jetzt mit uns wieder nach Hause und begleite uns und lass uns auch in der kommenden Woche von dieser gewaltigen Kraft und Energie deines Wortes leben und in ihr hinein verwandelt werden. Wir danken dir von Herzen. Amen.